Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Horst Bosetzky wurde am 1. Februar 1938 in Berlin geboren. 1969 promovierte er in Soziologie und wurde Professor an einer Fachhochschule. Seine Liebe galt der Literatur. Unter dem Kürzel Ki verfasste er Kriminalromane mit Bezug zu seiner Heimatstadt sowie zur eigenen Biografie. Den RIAS-Hörern wurde er unter anderem als Co-Moderator der Reihe »Es geschah in Berlin« bekannt, die Sie ja auch an dieser Stelle ab und zu wiederhören. Bosetzky starb am 16. September vergangenen Jahres. Hier soll er noch einmal gewürdigt werden. Hören Sie zunächst ein Porträt, das der RIAS am 19.03.1987 sendete. Lou Bohm, der Autor, nannte es »Mit einem Bein im Reihenhaus«.
1971 veröffentlichte Rowohlt in seiner Reihe Rororo Thriller den Krimi »Zu einem Mord gehören zwei«. Der Autor firmierte unter dem Pseudonym Key. Es folgten in fast jährlichem Abstand weitere Kriminalromane und Kurzgeschichten und Key entwickelte sich vom Insider-Tipp zum meistgelesenen und meistgelobten Autor von Kriminalgeschichten. Das Magazin Pardon nannte ihn einmal den linkesten und frischesten Könner unter Deutschlands Spannungsschreibern. Einige seiner Romane wie »Kein Reihenhaus für Robin Hood« und »Feuer für den großen Drachen« wurden verfilmt. Inzwischen weiß man natürlich, dass hinter Key der Westberliner Sozialwissenschaftler Horst Bosetzky steckt. Seine ersten Kriminalgeschichten schrieb Horst Bosetzky bereits in den 60er Jahren.
Zuerst war ich ja Kriminalautor, habe in den 60er Jahren angefangen, Heftchenromane zu schreiben, John Drake, und Professor bin ich 1973 geworden, also 10 Jahre später.
Bei dieser Konstellation, auf der einen Seite Professor für Soziologie, auf der anderen Seite Kriminalautor, drängt sich die Frage nach der Verquickung dieser beiden Tätigkeiten bei Horst Bosetzky geradezu auf.
Wie das jetzt so zusammenpasst im Augenblick, ich habe auch Lehrveranstaltungen über Kriminologie, Kriminalsoziologie, abweichendes Verhalten und all das, was an Theorien auf dem Markt ist, das lehre ich auch. Kann das nun wiederum aber gar nicht in die Kriminalromane reinbringen, denn zwischen den Theorien und dem, was in den Romanen notwendig und gefragt ist, sind kaum Parallelen. Ich hatte mir das auch fruchtbarer vorgestellt. Obwohl es Kritiker gibt, die immer wieder nachweisen, dass das eine ohne das andere bei mir gar nicht denkbar ist, ineinander übergeht. Ich selbst sehe das aber gar nicht so.
Sicher, es müssen ja nicht unbedingt Ergebnisse kriminalsoziologischer Untersuchungen sein, die in den Romanen und Geschichten verarbeitet werden. Aber wie verhält es sich etwa mit der folgenden Passage aus Keys Roman »Kein Reihenhaus für Robin Hood«?
Wir speichern, was das andere Geschlecht betrifft, die ganze Kindheit und Jugend hindurch unsere Idealvorstellungen, unsere Wünsche und Sehnsüchte. Nach Formen, nach Farben, nach Bewegungen, nach Gerüchen, nach Stimmen. Und dann kommt einmal im Leben der Augenblick, oder auch nicht, da trifft man einen Menschen, der genauso aussieht, sich so bewegt und gibt, so duftet und so spricht, wie man es 2 Jahrzehnte lang erträumt hat. Wunsch und Wirklichkeit werden kongruent. So war es bei mir, als ich Britta traf. Doch das allein hätte nicht ausgereicht, dass ich derart auf sie abfuhr, wie es dann geschah. Da war noch etwas anderes. Die Mädchen, die ich bis zu diesem Zeitpunkt gehabt hatte, die hatte ich in ebenso mühsamen wie demütigenden Annäherungsprozessen erobern müssen. Kino und Spaziergänge, Theater und Abendessen, Geschenke und Briefe, große Worte und langwierige Beteuerungen, es ernst zu meinen. Und wenn ich dann endlich am Ziel war, dann war alles so gequält und verklemmt, dass es kaum noch richtig Spaß machte. Und ich hatte immer das Gefühl, dass sie nur aus Mitleid mit mir und in hehrer sozialtherapeutischer Absicht halbstundenlang das Bett mit mir teilten. Es waren zumeist Mädchen aus den einschlägigen Berufen, höchstens aber, um hinterher, wenn es Studentinnen waren, bei Pizza und Rotwein Studientipps von mir zu kriegen. Woran lag's? Vielleicht daran, dass es der große Traum meiner Mutter war, mich dermaleinst im Postdienst als Inspektor zu sehen. Für eine Schalterbeamtin wie sie waren das Götter. Und so hat sie mich auch erzogen. Farblos und schon im Vorhinein trefflich angepasst. Ja, und dann kam Britta. Und sie war es, die die Initiative ergriff und die um mich kämpfen musste. Ich hatte nämlich Angst vor ihr, als ich jetzt neben ihr saß. Die Angst des Insekts vor der fleischfressenden Pflanze. Die Professor-Unrat-Angst. Die Angst, für den Rest meines Lebens unterworfen und versklavt zu werden. Und schließlich auch die Angst, ihren physischen Ansprüchen nicht zu genügen.
Zugegeben, irgendetwas muss ja die Person einer Geschichte zum Handeln bewegen. Doch ist das nicht allzu sehr das Klischee vom Mädchen von nebenan, das man liebt oder heiratet? Die Plattitüde von dem alles verschlingenden Weib? Das Muster von der männlichen Angst vor dem Versagen im Bett? Aber schließlich, was ist schlecht an der Verbindung von Soziologie und Krimi? Nur ist die folgende Beschreibung eines Täters aus Kies Buch mit einem Bein im Knast nicht doch eher ein soziologischer Gemeinplatz?
Von der Intelligenz her hätte Klaus-Dieter Dehn, 27, ohne weiteres die mittlere Reife geschafft, wenn nicht gar das Abitur. Aber da hatte es niemanden gegeben, der ihm diese Ziele schmackhaft gemacht und ihn zum Lernen angehalten hätte. Seine Mutter hatte einzig und allein nur ein Interesse: ihre häufig wechselnden Männerbekanntschaften von und mit denen sie lebte. Auch sein Vater hatte ihn nicht sonderlich motivieren können, sich jahrelang anzustellen, um irgendwann einmal die Eintrittskarte ins bürgerliche Wohlstandsleben ausgehändigt zu bekommen. Der war bald nach seiner Geburt irgendwo in Kanadas Weiten verschütt gegangen. Von den 55 Mark und 20 Pfennigen, die er seinem Sohn hinterlassen hatte, ließen sich schwerlich 13 Jahre Schule finanzieren. Und die Großmütter, Tanten, Heimleiter und wie sie alle hießen, die konnte man getrost vergessen. So wuchs er heran mit all seiner Intelligenz und seiner Cleverness und all seinen Träumen, akzeptiert zu werden, was darzustellen und all die Dinge zu haben, von denen alle sagten, dass sie das eigentliche Leben seien: Auto, Haus und all das andere. Wie aber ohne Schulabschluss, ohne Beruf, ohne Beziehungen? Statt Apotheker, Rechtsanwalt oder gar Kriminaloberrat zu werden, wurde er der Fall Klaus-Dieter Dehn, der Gerichten wie Behörden eine Menge Arbeit machte. Was blieb ihm weiter übrig? Eine kriminelle Karriere war immer noch besser als gar keine.
Man kann einwenden, dass diese Art der Kritik nicht gerechtfertigt sei, dass man die Geschichten Kies nicht nach den eigenen Erwartungen beurteilen kann. So erscheint als das fairste Mittel, Kies an seinen eigenen Ansprüchen zu messen.
Wollen Sie den Leser durch Ihre Romane etwas lehren?
Ja, was ich zuerst will, dass er natürlich zufrieden ist. Das habe ich eben schon gesagt, dass er sagt, also das war ein gutes Buch und ist hübsch und dass es ihm da nicht so geht wie mir beim Fall Mauritius, dass er schon nach 5 Jahren vergessen hat, was der Inhalt eigentlich ist. Geht ihm wahrscheinlich aber auch so, geht mir selbst schon so, dass ich die Geschichten, die ich vor 20 Jahren geschrieben habe, auch nicht mehr ganz zusammenkriege. Dann will ich ihn natürlich wirklich erstmal vertraut machen damit, dass er hier seine deutsche Umgebung, Stadt Berlin oder Bramme, mit ein bisschen intensiver sehen lernt, einfach so ein bisschen, dass er besser beobachten kann, dass er bestimmte Leute, bestimmte Geschehnisse vielleicht mit anderen Augen sieht oder aufmerksam sieht oder überhaupt sieht und dass er die Freude des sich Wiedererinnerns hat, dass er sagt, aha, ist ja bei uns in Bramme auch so oder hier in Berlin, was, der beschreibt da die Hochbahn, ach, da bin ich ja neulich auch gefahren. Also die Freude des Wiedererkennens will ich ihm auch geben. Ja, und dann soll er natürlich auch die Möglichkeit haben, sich mit dem Täter zu identifizieren und den stellvertretend für sich die Untat begehen lassen, denn wir haben ja alle unsere Aggressionen, unsere Wünsche, andere, vom Leben zum Tode zu bringen oder sonst wie zu beschädigen und tun das aber im Allgemeinen nicht. Gut bürgerlich, wie wir erzogen sind, voller Angst und voller Moral, tun wir es ja nicht. Es tut ein anderer stellvertretend für uns und wir freuen uns mit ihm, wenn er dann möglichst ungeschoren davonkommt. Also diese Projektion. Und wenn, dann will ich dem Leser die Freude geben, dass es andere immer trifft, dass andere die Opfer sind und er nicht. Das ist ja auch schön, man sieht, der andere kommt um, ich überlebe. Es hat einen anderen getroffen, dieses St. Florians-Prinzip, das natürlich auch. Und will ihm vertraut machen mit der Wirklichkeit von Kriminalität, mit Affekten, mit Aggressionen, aber auch mit sozialen Wirklichkeiten, die eben kriminelles Verhalten produzieren. Dieser soziologisch-sozialpsychologische Aspekt ist sicherlich auch immer da.
Man kann darüber streiten, ob es sehr viele Leute sind, die beim Wiedererkennen der Berliner Hochbahn Freude empfinden. An dieser Stelle soll das bezweifelt werden und eher als Indiz für die soziologische Zusammensetzung der Leserschaft der Kieschen Romane gewertet sein. Jedoch nicht strittig ist, dass da ein ganzes Arsenal an soziologischen Gemeinplätzen von Kies als Anspruch an seine Kriminalgeschichten gestellt wird. Die soziologische Wahrheit dieser so formulierten Ansprüche steht außer Frage. Aber an ihrer literarischen Verwertbarkeit in der Kriminalliteratur darf gezweifelt werden. Denn schließlich wird Literatur nicht schon dadurch gut, dass sie beschreibt, was man in einem in diesem Fall soziologischen Fachbuch besser beschrieben findet. Ist es nicht auch Aufgabe der Literatur, Und ist es nicht schließlich literarische Wahrheit, den Menschen, das Individuum, durch die soziologischen Tatsachen und gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten hindurch aufzuspüren und in eben seiner wohlunterschiedenen Besonderheit, in dem, was ihn von der Charaktermaske unterscheidet, dem Leser näher zu bringen, dem Leser zugänglich zu machen.
Welche Absicht steckt hinter Ihren Erzählungen und Geschichten?
Ja, nun bin ich ja doch irgendwo 68er, habe da die Zeit an der FU zugebracht und auch einiges mitgemacht und mitgedacht, neben den Vordenkern auf derselben Bank gesessen. Teilweise waren wir Assistenten am selben Lehrstuhl. Da ist natürlich was hängen geblieben. Also kurz gesagt, das hatte ich zumindest in den ersten Jahren in meinem Auge, das aufklärerische Moment im Kriminalroman. Damals hatten wir die große Hoffnung, doch die bundesrepublikanische Welt irgendwo verändern, verbessern, reformieren zu können. Es war irgendwo alles offen und wir haben einfach gedacht, dass man Kriminalitätsraten senken könnte, dass man den Strafvollzug ändern könnte, dass man Verständnis für Deprivierte, für Unterdrückte, für so Kurzgekommene erwecken kann und dadurch dann deren Lage verbessern kann, eben Aufbruch in eine Gesellschaft, die uns besser erschien. Das ist alles sicherlich heute vom Tisch. Für uns war das damals eben der große Aufbruch, der zweite große Aufbruch nach 45 in Deutschland. Und wir haben das wirklich ja, ganz ehrlichen Herzens geglaubt, dass wir es schaffen könnten. Und da war für mich natürlich auch der Kriminalroman eine Möglichkeit, um Schattenseiten der Gesellschaft zu erklären und ihre pathologischen, ihre kranken Züge aufzuzeigen und auch damit zu helfen, irgendwelche Wege für Lösungen freizumachen. Also das war schon eine ganz aufklärerische, reformerische Absicht, was natürlich mir schon immer klar war, dass das nicht in Schulfunk und Agitation entarten darf. Das war schon klar und da habe ich auch immer gegengesteuert, indem ich eben sehr viel Entertainment-Elemente schon immer drin habe, Action und Entertainment und von Blödeleien und Witzen und das durch den Kakao ziehen von Reklame und so weiter und so weiter. Das war schon immer drin, aber ich habe das immer als aufklärerische Möglichkeit begriffen.
Das ist klar, das ist deutlich. Daran lässt sich messen. Zum Beispiel Keiths Roman »Kein Reihenhaus für Robin Hood«, den Wolf Gremm und Regina Ziegler verfilmten. Die Geschichte spielt in der fiktiven Kleinstadt Bramme, in der das Pärchen Benno und Britta lebt. Sie betreiben einen ererbten Zeitungsladen und sind erst vor kurzem von Berlin nach Bramme gezogen. Britta hat ein abgebrochenes Studium und eine leere Spießerehe hinter sich. Benno ist Diplom-Politologe ohne Berufschancen. Für ihn ist Bramme Neubeginn, für sie eher Durchgangsstation. Er ist ihr hörig. Bei einem abendlichen Spaziergang finden die beiden eine schwer verletzte Terroristin, die schließlich stirbt. Ihr Vermächtnis an die beiden? Aus der Entführung des Brammer Industriellen Gräskämper erpresstes Geld an die von Gräskämper entlassenen Arbeiter zu verteilen. Benno und Britta diskutieren, ob sie sich auf das riskante Unterfangen einlassen.
Sie brauchen ja Leute in Bramme, die mitmachen, die sich hier auskennen. Das Geld an die verteilen, die Gräskämper durch die leichtfertige Schließung seines Werkes ins Elend gestürzt hat. Das klang eingeübt. Das klang nach Agitprop. Ich wurde skeptisch. Das ist doch unser Geld, das Sie ihm da wieder weggenommen haben. Den einen Teil hat er den Arbeitern weggenommen, den anderen der Stadt Bramme. Billiges Bauland, Subventionen, Steuervergünstigungen und so weiter. Die Leute kriegen nur wieder, was Gräskämper ihnen weggenommen hat. Was dieser Staat nicht schafft, das schaffen wir. Weggenommen, 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 halte es in mir. Weggenommen. Ich hatte jahrelang Politologie studiert, viel Politökonomie dabei. Und was ich da sagte, da war was dran. Doch andererseits, ich starrte auf ein Loch im Linoleum, einen Brandfleck, als wäre dieser Brandfleck das einzige Wesentliche auf der Welt. Trotzdem brachte ich schließlich hervor, Gräskämper zu kidnappen. Dem ist doch kein Haar gekrümmt worden. Verbrechen ist Verbrechen. Für wen? Doch nur für die, die in unserer Gesellschaft den Rahmen abschöpfen, die ihre Privilegien zu verlieren haben. Für mich nicht. Du, wir schlittern da in etwas rein. Sie strafte mich mit einem Blick, der mir all meine Mittelmäßigkeit und Schwäche bewusst machen sollte. Benno gleich medioker und schlapp. Na schön, sagte sie. Bleib doch hier in deinem Laden hocken. Hör dir jeden Tag die gleiche Platte an, bitte. Was meinst du denn, warum ich mich von Stefan getrennt habe? Wäsche waschen, Staubsaugen, Essen kochen, Einkaufen fahren, Rasenmähen, Freitagabend seine Standardnummer im Bett, Sonnabend seine Kollegen und Chefs zur Fete. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Alles durchgeplant, alles perfekt. Und wie das immer geklappt hat. Nicht mal Kinder wollte er. und so redete sie und redete. Ich machte meine Rechnung auf. Was riskierte ich denn, wenn ich mitspielte? Höchstens den Verlust dieser miesen kleinbürgerlichen Existenz und ein paar Jahre Knast. Höchstens. Und wenn ich nicht mitmachte? Dann hatte ich in diesem Leben meine erste und sicherlich auch meine letzte Chance verspielt, mich einmal, und sei es nur für wenige Tage, in den Sphären des Außergewöhnlichen zu bewegen. Erlebnisse, Abenteuer, Feldzüge, Siege, Krönungen, Schlachten. Die unstillbare Sehnsucht, die Ursehnsucht, dabei gewesen zu sein, im Mittelpunkt gestanden, Schlagzeilen gemacht zu haben. Fülle, Wirbel, Ekstase.
Das klingt nicht nur nach Agitprop, sondern ist schon Klischee. Der Leser wird durch nichts überrascht. Die Argumente sind bekannt, sie bewegen in unserer Gesellschaft nichts mehr, bleiben wahr, ohne zu greifen. Der Leser kann beruhigt mit dem Kopf nicken, ja, so ist es, und getrost Bennos weiteres Hineinschlittern in die Hörigkeit zu Britta verfolgen. Im weiteren Verlauf der Geschichte bleibt es gleich, ob Britta nun eine Linke ist, was immer das in unserer Gesellschaft oder bei Key bedeutet, oder ob sie einem anderen Teil des gesellschaftlichen Spektrums zuzuordnen ist. Allein wichtig ist, dass Bennos Handeln aus seiner Hörigkeit zu Britta bestimmt wird. Ob nun für oder gegen Terroristen, ist zufällig und hängt an der Figur Britta, deren Beweggründe dem Leser verborgen bleiben. Einer Hörigkeit übrigens, die darauf gerichtet ist, die geliebte Frau zu besitzen und nicht von ihr besessen zu werden. Sacher Masoch für mediokre Linke. Im weiteren Verlauf der Geschichte wird nicht mehr das Warum, sondern nur das Wie des Handelns reflektiert. Und wenn schließlich Benno von der Polizei verhaftet wird, während Britta entkommt, so steckt da Moral drin. Der hörige Mann entgeht der Strafe nicht. Aufklärerisch? Eher eine vertane Gelegenheit, über politisch und soziologisch Brisantes zu reflektieren. Ein weiteres Beispiel soll erwähnt werden. Besonders auch deswegen, weil die Zielgruppe dieses Buches von Key, nämlich jugendliche Leser, möglicherweise nicht so genau erkennt wie der erwachsene Leser, wann es um Klischees geht. In seinem Krimi Heißt du wirklich Hassan Schmidt, erschien in der Reihe Rotfuchs bei Rowohlt, muss sich der 14-jährige Matthias, der aus Unkenntnis in eine kriminelle Geschichte schlittert, vor der Polizei verstecken. Auf der Flucht tarnt er sich als Türke. Hierdurch lernt er das türkische Mädchen Shirin kennen, die ihm weiterhilft und ihm in ihrer Familie Zuflucht verschafft. Auf diese Weise lernt Matthias viel über Türken, ihre Sorgen und Nöte im fremden Land und auch über den Ausländerhass vieler Deutscher. Viele Dinge in diesem Buch sind gut beobachtet, doch beschleicht einen bei der Lektüre das Gefühl, dass hier oft aufdringlich belehrt wird.
Matthias bemerkte ihr Schwanken und konnte sich schon vorstellen, wie schwierig es für sie sein musste, eine Sache im selben Moment ebenso gut und natürlich zu finden wie überholt und lächerlich. So war es ihm ja auch gegangen, als er bei der Konfirmation letztes Jahr zum Abendmahl nach vorn getreten war. Einerseits zwar tief beeindruckt von der ganzen Feier, andererseits aber auch mit dem starken Gefühl, dass es irgendwie hirnrissig war, einen ganz normalen, wenn auch sicherlich außergewöhnlich einfühlsamen und hilfsbereiten Menschen, Jesus eben, zu Gottes Sohn zu machen und den Leuten einzureden, das bisschen billiger Wein da sei so etwas wie sein Blut. Unheimlich gut das Ganze und unheimlich blöd zugleich. Nicht anders schien es Shirin mit ihrer Religion und ihren Leuten zu gehen. Das Alter war tot und wissenschaftlich gesehen ziemlicher Schwachsinn. Aber man war doch noch stark verwurzelt darin und brauchte es ganz offensichtlich, wenn man richtig leben wollte.
Key hat recht. Doch ob ein 14-jähriger Junge so denkt oder ob ein 14-jähriger Leser versteht, dass das Alte wissenschaftlich gesehen ziemlicher Schwachsinn ist? Lernen und Lehren ja, einverstanden, aber belehren? Wenn der Leser dieser Krimis für Jugendliche alle paar Seiten den wohlmeinenden, gebildeten Lehrer und Psychologen in den Buchstaben erblickt, ist sowohl der Lernprozess verhindert, wie auch die Spannung zerstört.
Sind Sie als Kriminalautor mehr an Personen, die sich in Fälle verstricken, oder mehr am gesellschaftlichen Umfeld dieser Personen, am gesellschaftlichen Zustand interessiert?
Ja, an beiden natürlich, denn ja. Man kann ja Biografien nicht vom Milieu lösen. Und ich versuche immer eben auch persönliche Entwicklungen aus dem Milieu heraus zu erklären. Aber das klingt jetzt schon beinahe immer wieder so, als würde ich immer einen Kolleg halten über Kriminalsoziologie und keine Bücher schreiben, die eben durch die Kriterien erfüllen, die man an Kriminalromane stellt. Eben, das muss ein Opfer sein, das muss ein Täter sein und manchmal auch Kriminalpolizei. Es muss also ein Verbrechen geschehen und es muss etwas gemacht werden auf, was ich, 128 bis 156 Buchseiten, was den Käufer dieses Romans auch irgendwo zufriedenstellt, was also seine Bedürfnisse nach Katharsis oder nach Projektion, dass er auch was tun wollte, seine Bedürfnisse befriedigt. Also irgendwo, ich bin ja gelernter Industriekaufmann und habe durchaus Verständnis dafür, dass einer, wenn er die Ware Buchkorb kauft, mag sie noch so besonders sein, auch was dafür haben möchte. Mhm. Er möchte gefesselt werden, unterhalten werden, er möchte vielleicht auch ein bisschen aufgeklärt werden, aber er möchte sicherlich nicht, um das in der, im Ton der heutigen Jugend zu sagen, voll gelabert werden. Also da irgendwo versuche ich die Mischung schon herzustellen.
Es ist verständlich, dass jemand seine Bücher so schreibt, dass sie auch gekauft werden. Das leuchtet auch jemandem ein, der nicht Industriekaufmann gelernt hat. Aber dann sollte Key besser seine Ansprüche an einen aufklärerischen Kriminalroman aufgeben. Denn ein bisschen aufklärerisch, ein bisschen Frieden. Aufklärung als Haltung als solche ist nicht in kleinere Teile dividierbar. Oder vielleicht, Key möge verzeihen, ist es alles ein Trick, um fortschrittliches Gedankengut unter die Leute zu bringen? Schließlich hält es Horst Bosetzky ja auch mit der Dialektik.
Und nun bin ich Dialektiker von Hause aus und Dialektik, siehe Prinzip Hoffnung, heißt ja auch optimistisch sein. Und was einem natürlich von Tschernobyl bis zum Rhein fürchterlich schwerfällt, optimistisch zu sein. Aber ich komme immer mehr im Augenblick in eine Rolle hinein, wo ich sagen muss, ich habe noch die Kraft, wir haben alle die Kraft. Es wird noch irgendwo gut werden, denn die Dialektik sagt einfach, dass sich diese Spezies Mensch ja irgendwo nach oben entwickelt, wo auch immer das oben ist, und sich erhält, durch die Widersprüche nach oben kommt, sich verbessert, reifer wird.
Wirklich heißt das Dialektik? Die Menschheit wird es schon schaffen, es wird alles gut werden. Es gibt ja ein Prinzip, das heißt Hoffnung. Hatte Horst Bosetzky möglicherweise etwas nicht richtig verstanden bei Marx und Bloch? Hat Marx nicht vielmehr gesagt, entweder Barbarei oder Sozialismus, die beiden rot, von denen Biermann singt? Und war bei Bloch die Kategorie Hoffnung nicht eher das Movens für die Menschen? Ein Movens, das den Menschen auch eben in aussichtslosen Situationen handeln lässt. Aber eine Garantie, dass es nach oben geht, wo auch immer dieses oben ist? So einfach haben die großen Dialektiker sich das nicht gemacht.
Sie haben in Ihrem Buch »Es reicht doch, wenn nur einer stirbt« geschrieben, ein Auto unterliegt leicht dem Selbstbetrug. Er könnte sich zugleich in 2 Dutzend Personen aufspalten und dann, nachdem er sie zum Leben erweckt hat, deren ungemein komplexe und widersprüchliche Psyche mit seinen eigenen Worten angemessen widerspiegeln. Glauben Sie, diesem Selbstbetrug entgangen zu sein?
Nein, eigentlich nicht. Das Reizvolle am Schreiben ist ja, dass man irgendwo sich einen Mikrokosmos schafft und gottähnlich wird. Man kann Menschen schaffen, man kann etwas gestalten, also man hat eine gottähnliche Rolle. Und das ist wunderbar, dass man sich seine Welt schaffen kann und damit sie beherrschen kann und nicht von anderen beherrscht wird.
Und in diesem von Key geschaffenen Mikrokosmos agieren dann viele seiner Figuren klischeehaft. Wie in »Mit einem Bein im Knast«, der intelligente Verbrecher, der natürlich nach den Statussymbolen unserer Gesellschaft strebt. Wie in »Friedrich der Große rettet Oberkommissar Mannhardt«, der homosexuelle Bankangestellte, der natürlich Schauspieler werden wollte. Wie in »Kein Reihenhaus für Robin Hood«, die Terroristenunterstützer natürlich ein arbeitsloser Diplompolitologe und eine sich emanzipierende Frau sind. In dieser von Key geschaffenen Welt bleibt es letztlich gleich, welche Einstellungen und welche Sozialisation seine Figuren haben. Ihre Vorlieben und Verrücktheiten, ihre politischen Einstellungen und ihre Erziehungshintergründe haben keinen Einfluss auf den Handlungsablauf. Mit diesen von Key geschaffenen Figuren, die ihr Milieu wie eine Aura umhertragen, kann die Handlung so oder anders verlaufen. Oder die Handlung, der Plot bei Key, ist nicht abhängig von den handelnden Personen. Der Lauf der Handlung nimmt nicht Bezug auf die involvierten Persönlichkeiten und ihre spezifische gesellschaftliche Determination. Zwar sind die auftretenden Charaktere wahr im Sinne eines soziologischen Pattern, und da kennt sich Horst Bosetzky ja auch aus, doch sind seine Erzählungen und Romane nicht wahr im Sinne einer gegenseitigen Bedingtheit von Personenstruktur und deren Veränderung durch die Handlung einerseits und die Handlung und deren durch die Protagonisten bestimmten Ablauf andererseits. Doch bei aller Kritik, die Leser sind sich einig mit Key. Die Verkaufszahlen seiner Bücher belegen es. Von den rund 15 Romanen und Bänden mit Kurzgeschichten wurden bisher weit über 500.000 Exemplare verkauft. Bei Key kann der Leser, der ohne weiteres im linken Spektrum vermutet werden darf, ideologisch abgesichert Krimis lesen. Er braucht keine Anfeindungen zu befürchten, er lese Schund, denn schließlich ist Key ein linker Krimi-Autor. Key kennt das Bedürfnis seiner Leser nach Katharsis, nach Läuterung, ihr Bedürfnis nach Projektion ihrer nie eingestandenen Verbrechensfantasien. Und mit seinen soziologischen Klischees und politischen Legitimationsfloskeln bietet Key dem Leser, was er braucht. Nur warum dieser Umweg? Ist doch die Lust, je und je dem Trivialen zu frönen, kein abweichendes Verhalten. Schließlich liefert Key immer dann gute Erzählungen, wahre Geschichten, wenn er sich meint, sein Milieu schildert. Seine Innenwelt, seine Träume, Aggressionen, seine Ängste und Sehnsüchte zur Vorlage für seine Romane macht.
Weil wahrscheinlich das Schreiben auch so ein Stück Eigentherapie ist, Abarbeiten eigener Probleme. Und damit will man das, was man geschrieben hat, eigentlich in den Mülleimer werfen und es da belassen. Weil in allen, ja wie gesagt, auch ein Teil von einem selbst drin steckt oder von Personen, mit denen man irgendwas zu erledigen hat.
Das ist legitim und führt bei Key zu dichten und plastischen Schilderungen. Zum Beispiel in seinem Roman »Es reicht doch, wenn nur einer stirbt«. Oder auch die folgende Passage, die seinem Roman »Von Beileidsbesuchen bitten wir abzusehen« entnommen ist.
Der See war mir nie so groß erschienen. Ich hatte das Gefühl, ununterbrochen durch ein umgedrehtes Fernglas zu schauen. Unser Blockhaus am Ufer war nur noch ein kleiner brauner Würfel. Und seltsam, wenn ich die Nedo 3 wendete und auf den Steg zuhielt, dann wurden die weißen Villen am Strand immer winziger. Ich rieb mir die Augen, bis sie tränten. Ich versuchte es mit einer Brille, aber das half nichts. Vielleicht lag es am Wetter. Die Wolken hingen tief herab und ich glaubte zuweilen, unter einer weit gespannten Betondecke dahin zu fahren. Das Wasser war grau und kam mir eigentümlich zähflüssig vor. Der Motor dröhnte monoton. Der Plastikrumpf vibrierte leicht. Ich fror, obwohl mir Max unser grünes Badetuch um die Schultern gelegt hatte. Wir waren allein. Nirgendwo ein anderes Boot. Auch kein Vogel, kein Fisch, kein Insekt. Alles wie ausgestorben. Wie spät war es denn überhaupt? War es noch Vormittag? Oder schon Abend? Ich wusste es nicht. Sonderbar, dass mein Bruder von all dem nichts merkte. Für ihn war es eine Bootsfahrt wie jede andere. Er witterte nichts. Er redete von der Firma, von den Möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung, von modernen Public Relations Methoden und von den Schwierigkeiten mit dem neuen Betriebsrat, wie immer. Inzwischen war es völlig windstill geworden, und als ich den Motor abgestellt hatte, um nur so dahin zu gleiten, brach sich hinten an den steilen Wänden der Berge der erste Donner. Ein dumpfer, ein schauriger Ton. Es war heiß geworden, heiß und drückend schwül. Der Schweiß brach mir aus, doch ich fror noch immer. Die Luft war plötzlich stickig, das Atmen fiel mir schwer. Ich jimmte wie ein Asthmakranker. Mein Bruder schien das alles nicht so richtig wahrzunehmen. Er hielt eine Zeitung in der Hand und wies lachend auf einen mehrspaltigen Artikel. »Lies mal«, sagte er. Doch ich konnte nicht. Die Buchstaben waren viel zu klein, waren nur Punkte. »Sie schreiben etwas über mich«, sagte er. Dann dröhnte seine Stimme über das Wasser, drang aus vielen unsichtbaren Lautsprechern zu mir herüber, schwappte über mir zusammen. »Max Nedomanski ist es mit Tatkraft, Können und Geschick gelungen, den Großen der Branche zu trotzen. Seit sie die Produktion von Multivitamin-Dragés aufgenommen haben, können die Nedo-Werke wieder einer gesicherten Zukunft entgegensehen. Das neu entwickelte Präparat Nedovit ist ein ausgesprochener Verkaufsschlager geworden.« Die Lautsprecher dröhnten weiter. Ich hörte nicht mehr zu. Von mir, der ich das alles in die Wege geleitet und entwickelt hatte, war ohnehin nicht die Rede. Wer verschwendet schon seine Druckerschwärze, wenn es um Walter Nedomanski geht, den verwachsenen Sonderling? Max aber strahlte übers ganze Gesicht. Er schälte sich aus seinem weiten Bademantel, um noch einmal ins Wasser zu springen. Er sah jung und kräftig aus und nicht so fett wie andere Männer seines Jahrgangs. Ich zeigte zum Himmel und meinte, das Unwetter werde jeden Augenblick losbrechen. Doch schon schwamm er im See und rief mir prustend zu, ich solle mit dem Boot in seiner Nähe bleiben, damit er jederzeit hineinklettern könne. Dann kraulte er mit kräftigen Schlägen dem westlichen Ufer entgegen. Er kam auch gut voran. Ich ließ den Motor an und fuhr seitwärts vor ihm her. Stunden schienen zu vergehen. Doch ich hatte den Eindruck, als bewegten wir uns ständig auf der Stelle. Dann brach das Unwetter los. Eine Böe peitschte das Wasser und dann raste der Sturm. Schaumgekrönte Wellen rollten über den roten Bug des Bootes hinweg. Regen schlug mir ins Gesicht. Der Uferstreifen war verschwunden. Max schrie, »Los, zieh mich an Bord!« Ich fuhr eine Schleife und hielt auf ihn zu. Seine Hände schossen hoch, die Finger streckten sich. Es waren nur noch Zentimeter bis zum Bootsrand. Da gab ich wieder Gas. Die Nedo 3 schoss davon. Hinter mir ertönten Schreie. Ich wartete ein paar Sekunden, dann wendete ich und fuhr zu Max zurück. Er hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, musste tüchtig Wasser schlucken. Doch er war ein guter Schwimmer. Er rief, »Mach doch keinen Quatsch! Das ist nicht sehr witzig, das geht zu weit!« Ich entschuldigte mich und warf ihm eine feste Nylonleine zu. Zentimeter um Zentimeter zog er sich ans Boot heran. Schon glaubte er, es geschafft zu haben, da ließ ich die Leine plötzlich los. Im Nu lagen zwei Körperlängen zwischen uns, dann drei, vier, fünf. Er flehte und bettelte, er schimpfte und drohte, bis er so viel Wasser im Mund hatte, dass es nur noch gurgelte. Mit wilder Kraft schwamm er auf mich zu, die Todesangst trieb ihn voran. Ich richtete meine Geschwindigkeit so ein, dass ich ihm immer eine knappe Bootslänge voraus war. Dabei fuhr ich noch den starken Wellengang missachtend im Kreis herum, so dass er langsam alle Energien verbrauchte, ohne dem fernen Ufer näher zu kommen. Hin und wieder ließ er sich treiben und verfluchte mich. Dann kämpfte er sich wieder an das Boot heran. Ich sorgte dafür, dass der Motor für Sekunden stotterte und die Nedo 3 an Fahrt verlor. Er konnte wieder hoffen. Wenn der Motor versagte, war er gerettet. Ich tat verzweifelt und sah, wie er seine letzten Kraftreserven mobilisierte. Er kam auch heran. Ein einziger Meter noch bis zum Heck des Bootes, ein halber Meter. Schon schlägt er die Beine zusammen, um aus dem Wasser zu schnellen und den rot-weißen Rettungsring zu packen. Da lasse ich das Boot mit einem schnellen Griff zum Gashebel davonschießen. Er versinkt im aufgewühlten Wasser, fängt sich wieder, schnappt nach Luft. Ich musste mehr als 5 Minuten warten, bis er verschwunden war. Endgültig verschwunden.
Was halten Sie selber für Ihren besten Roman?
Ja, es gibt liebe Freunde, in Anführungsstrichen, die sagen, du hast nur einen guten Roman geschrieben und hättest es sein lassen sollen. Und das war der erste überhaupt, einer von uns beiden. Der ist zwar als zweiter erst veröffentlicht, war aber der erste. Ja, und so ganz Unrecht haben die möglicherweise auch gar nicht. Der erste Roman ist immer die große Hoffnung, ist der Aufbruch. Man erhofft sich ja von Prüfungen auch, dass sich, wenn man damit fertig ist, das Leben nun so gewandelt hat und man aus allen Tiefen raus ist und es nur noch wunderbar sein wird. Also der Einzug ins Paradies, dadurch, dass man etwas schafft. Und der erste Roman ist natürlich irgendwo etwas ganz Besonderes, so das Mystische des ersten Mals und das erste Mal ein Buch gedruckt in der Hand zu halten. Und man packt auch alles rein, was man hat und ist eben wirklich auch überzeugt, dass man irgendjemand beglücken kann damit und dass es einfach gut wird und auch selbst, wie gesagt, das eigene Leben eine ganz andere Wendung nimmt. Hat es bei mir auch genommen und ich würde auch heute mal noch sagen, einer von uns beiden ist das, was ich doch für das Beste, für das Abgerundetste halte. Da ist auch die Kritikermeinung eigentlich da. Das ist natürlich damit schon alle Schwierigkeiten erklärt. Wenn das wirklich so ist, dass der Erste der Beste ist, dann kann man fragen, was hast du denn hinterher gemacht? Im Grunde laufe ich natürlich auch immer ein bisschen diesem ersten Roman hinterher. Das ist so, wenn man das so wie die Ulrike Meifert nach dem Olympiasieg mit 17 Jahren ja auch überhaupt nicht mehr zuerst den Anschluss ans Leben gefunden hat, weil sie immer sich selbst hinterhergelaufen ist, so ist das auch ein bisschen tragisch, wäre zu viel gesagt, aber schon ein bisschen belastend, wenn man sich selbst sagt, dass der erste möglicherweise das Beste war, was man geschrieben hat, der erste Roman, und andere das auch sagen.
Haben Sie ein Fazit aus Ihrer bisherigen schriftstellerischen Tätigkeit gezogen?
Fazit? Schwer zu ziehen. Immer die Frage, ja, warum schreiben Sie, ist die Frage, warum lebe ich? Ich weiß es im Grunde gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich schreibe. Und ich weigere mich auch, irgendein Fazit zu ziehen. Weigere mich im Grunde, wenn dieses Interview nicht mehr und anderes, darüber nachzudenken, warum ich es tue. Ich weiß im Grunde, ich kann die Antwort nicht geben. Und warum soll ich nachdenken über etwas, was ich nicht weiß? Mich interessiert die Frage beispielsweise, was war vor dem Urknall, mehr als die Frage, warum schreibe ich. Es ist so und ich weigere mich im Grunde, eine Antwort zu finden. Ich nehme das hin als Gegebenheit, wie meine Existenz. Ich weiß keine Antwort und möchte mich damit auch gar nicht herumquälen. Sicherlich gibt es viele Möglichkeiten der Deutung, aber das geht dann doch immer ein bisschen ins Selbstquälerische ab. Es ist ein Datum für mich, es ist so, wie es ist und damit basta einfach. Und insofern die Frage nach dem Fazit, naja, was man könnte plakativ sagen, ich bereue nichts.
Ich bereue nichts. Kies Verlag schrieb einmal über ihn, es soll hier nicht der Versuch gemacht werden, ihn zum Zola hochzustilisieren, aber sein Jacques ist unüberhörbar. Und von diesem Jacques, von diesem Ich klage an, ist nur das Ich bereue nichts übrig geblieben? Vom aufklärerischen Cogito ergo sum, vom Ich denke also bin ich, nur das Ich bin, also schreibe ich? Am Schluss seines Thrillers Stör die feinen Leute nicht, verlässt die Protagonistin die Stadt, in der sie beinahe ihr Leben gelassen hätte.
Hinter ihr blieben die letzten Lichter von Bramme zurück. Sie fuhr in die Nacht hinein. Einmal nahm sie den Fuß vom Gas, ließ den Wagen rollen, langsamer werden, sah sich nach einer Stelle um, wo sie am Straßenrand halten konnte. Sie wollte nachdenken. Nachdenken? Wollte sie das wirklich? Und was, bitteschön, soll dabei herauskommen? Sagte sie laut. Sie legte den zweiten Gang ein und trat wieder aufs Gaspedal. Nachdenken.
Ernst Bloch hat einmal gesagt, dass man Menschen daran hindern kann, etwas zu verändern, indem man sie daran hindert, nachzudenken.
Warum soll ich nachdenken über etwas, was ich nicht weiß?
Ich möchte mich jetzt bedanken für das Gespräch.
Ja, Frau Bohm, herzlichen Dank. Ja. Sie haben mich natürlich immer dahin gebracht, zu reflektieren und mich gezwungen, das zu tun, was ich eigentlich vermeiden will, weil ich eigentlich immer Angst habe davor, dass die Menschen in sich hineinsehen, weil ich doch da Ansicht bin, dass oft vieles drin ist, was man gar nicht entdecken sollte. Diese Formel erkenne dich selbst, dann das führt oft ja zum Scheitern und zur totalen Verzweiflung, denn in uns ist offenbar so viel drin. Wenn wir es wirklich zur Kenntnis nehmen, dann ist es was Entsetzliches. Und Nachdenken über mich selber oder uns selber ist eine gefährliche Sache und ich habe das immer sehr gerne vermieden und bin natürlich sehr dankbar bei solchen Interviews, wenn man doch mal daran geht, es zu tun, weil es einen vielleicht letztendlich ja doch weiterbringt.
Deutschlandfunk Kultur mit einem Bein im Reihenhaus. Eine Erinnerung an den im September vergangenen Jahres verstorbenen Soziologen und Kriminalautoren Horst Bosetzky. Bosetzky war für die Radiokollegen ein gefragter Gesprächspartner. Auch für Falk Schwarz vom Deutschlandfunk, der den Berliner Schriftsteller am 7.1.1987 interviewte. Anlass war ein Jubiläum. 100 Jahre Sherlock Holmes. Die schlechte technische Qualität der telefonischen Antworten bitte ich zu entschuldigen.
Herr Bosetzky, Sie sind im Hauptberuf Soziologieprofessor und unter dem Kürzel KI einer der erfolgreichsten deutschen Kriminalschriftsteller. Sagen Sie, ist für Sie eigentlich der Sherlock Holmes noch eine Leitfigur?
Ja, eine Leitfigur mit T und mit D. Ich will erst mal sagen, warum eine Leitfigur? Wir sind natürlich alle seine Opfer. Wir stehen in seinem Schatten und haben es schwer, aus diesem herauszutreten. Insofern sind wir Opfer von Sherlock Holmes. Das, was da vor 100 Jahren zum ersten Mal geschaffen worden ist als Figur und an Handlung, das ist doch heute noch schwer zu übertreffen. Also wir leiden an Sherlock Holmes, wir Krimischreiber, zumindest in Deutschland. Ja, und Leitfigur auch deswegen, es ist ja nun eine geniale Figur. Einmal, und das, was er an Scharfsinn aufgebracht hat, ist heute noch beeindruckend. Und er war damals auch schon ein moderner Mensch, ja, rauschgibsüchtig und so weiter und so weiter. Dass einmal Leitfigur auch für heutige Kriminalkommissare und Detektive, wie das aufgebaut ist. Und dann ja durch die Paarbildung, durch den Dr. Watson, ist ja auch ein Element hineingekommen in den Kriminalroman, was auch heute noch tragfähig ist und was heute einfach nicht auszuschalten ist. Wenn man spannende Unterhaltung machen will, muss man Dialoge schreiben. Der Leser mag es nicht, wenn die Buchseiten voll von der ersten bis zur letzten Seite voll sind und er mag eher den etwas lichten Satz aufgelockert und das schafft man nur durch Dialoge.
Herr Bosetzky, aber der Conan Doyle hat ja den Dr. Watson so angelegt, dass man fast grotesk naive Züge bei dem entdeckt und das hat er doch wahrscheinlich, weil damit der Scharfsinn von Sherlock Holmes umso besser zur Geltung kommt.
Umso besser zur Geltung kommt, das ist ja so in unserer Tradition auch, dass einer der beiden Protagonisten aus diesem Paar eher ein bisschen komisch ist. Wir haben es hier klassisch auf Deutsch mit Old Shatterhand und Sam Hawkins beispielsweise. Mhm. Ich habe lange nach einer deutschen Parallele gesucht. Also da ist sie vielleicht bei Karl May, was so die Geschichte Geschichte des Abenteuer- und Kriminalromans angeht. Und Sam Hawkins hat auch Old Shatterhands Scharfsinn erst so richtig zur Geltung gebracht. Oder Hatschi Halef Ben Oma, den von Kara Benemsi.
Ja. Was ist das Geniale an Sherlock Holmes?
Am genialsten ist wahrscheinlich, dass es zum ersten Mal passiert ist in dieser Form und in der Welt, in der westlichen Welt und vor 100 Jahren. Und das ist wahrscheinlich, wer zuerst da war, kann sich immer nun die Medaille der Genialität am ehesten anhängen.
Wir können uns ja nicht ganz helfen. Jedes Mal, wenn man den Namen Sherlock Holmes hört, dann sieht man diese zweischirmige Mütze. Hat die eigentlich auch eine symbolische Bedeutung für den Meisterdetektiv?
Sherlock Holmes ist eine Kultfigur geworden. Die Mütze sieht man auch bei jungen Menschen wieder. Die Kinder spielen Sherlock Holmes. Dr. Watson geht immer ein bisschen unter. Also es ist ein Mythos, eine Kultfigur. Das ist schon etwas in einer Kultur, wenn man solche Figur geschaffen hat. Und die Ehrung von Conan Doyle und Sherlock Holmes im englischen Parlament, dieses Bankett, das ist schon eine Sache, die großartig ist und die ich für sehr sinnvoll halte.
Aber das Milieu in einem heutigen Kriminalroman ist ja gänzlich anders von dem, was Arthur Conan Doyle um die Jahrhundertwende geschrieben hat.
Ja, ein Kriminalroman zeichnet ja immer doch gesellschaftliche Zustände und Missstände auf. Und Conan Doyle hat sicherlich auch die englische Oberschicht und Ober- und Mittelschicht im Auge gehabt und wiedergegeben und karikiert, wenn Sie auch an den Hund von Baskerville denken. Dasselbe tun wir heute auch. Nun ist unsere Gesellschaft heute vielleicht noch eher ein bisschen garstiger, das Idyllische hat sie ein bisschen verloren. Und vielleicht sind wir alle, wenn ich jetzt die deutschen Krimi-Autoren nehme, ein bisschen linker, ein bisschen kritischer und haben auch nicht die deutsche Oberschicht so sehr im Auge, wenn man das Fernsehen ist ein bisschen anders, wenn man an Bücher denkt, sondern eher so, mittlere Mittelschicht und untere Mittelschicht, also eher die gesellschaftliche Realität und die Quantität des Verbrechens im Auge und nicht so sehr obere Mittelschichten. Und wir haben nicht so sehr den Gesellschaftsroman, wie wir auch vom Detektivroman abgekommen sind und der reine Kriminalroman ja einfach mehr Wirklichkeit einfangen will. Und das unterscheidet uns ein bisschen. Es ist weniger Spiel wahrscheinlich heute und doch mehr Realität.
Herr Bosetzki, einen Satz noch dazu. Ist der deutsche Kriminalroman Literatur oder Handwerk? Wenn man das mal so trennen soll.
Gutes Handwerk ist auch nicht zu beachten. Ich hoffe, er ist in vielen Teilen gutes Handwerk. Und wenn er ganz gelungen mal ist, dann könnte er auch Literatur sein. Dieses Schimpfwort, wir machten Trivialliteratur, das hat uns ja immer sehr in Harnisch gebracht. Aber ich glaube, dass jeder von den Schreibern der alten Garde in seinen besten Romanen doch schon die Region der Hochliteratur streift. Wobei aber ein Kriminalroman natürlich nicht zu literarisch sein darf, dann ist er zu langweilig, wenn der innere Monolog nun überwiegt und nicht der Dialog. Und da sind wir wieder bei Sherlock Holmes und Dr. Watson. Dann ist er auch zu schwer und dann bietet er nicht mehr das Maß an Entertainment, das er einfach haben muss, wenn er den Leser erfreuen soll.
100 Jahre nach dem ersten Fall. Horst Bosetzki über Sherlock Holmes. Den Abschluss dieser Erinnerungen an Bosetzki bildet ein Bericht, den Harald Kleinschmidt am 21.09.1989 für den DLF verfasste. Kurz vor dem Ende der DDR erschien »Schau nicht hin, schau nicht her«, eine deutsch-deutsche Krimi-Koproduktion des Westberliners KI mit dem Leipziger Schriftsteller Steffen Mohr. Hören Sie Anmerkungen zu einer Premiere.
Schau nicht hin, schau nicht her.
Schau nicht hin, schau nicht her. Marike Röcks Filmschlager aus dem Jahr 1942 ist Titel und Leitmotiv der ersten deutsch-deutschen Krimiproduktion, die dieser Tage beim Rowohlt Verlag in Hamburg und Mitte nächsten Jahres beim Mitteldeutschen Verlag in Halle erscheint. Schauplatz der Handlung ist unter anderem eine einstige Wirkungsstätte der Ufa-Diva Röck am Schwielowsee bei Potsdam. Eine Transitleiche taucht auf und gelöst wird der Fall von einem Volkspolizeihauptmann namens Klaus Merks von der MUK, wie die Morduntersuchungskommission in der DDR sich abgekürzt nennt. Die Autoren, der Westberliner Hochschulprofessor Horst Bosetzki mit dem Pseudonym KI, westlichen, aber auch östlichen Krimifans seit Jahren vertraut. Den DDR-Part schrieb der Leipziger Schriftsteller Steffen Mohr, dessen Kriminalstories um den Hauptmann Merx bisher fast ausschließlich nur in der DDR bekannt waren. Steffen Mohr auf die Frage, wie dieses gemeinsame Projekt begann.
Der Westberliner Kollege, sprich Professor Bosetzky, also Key, hat mich angeschrieben. Der Brief kam am 18.01., am 18. Januar vorigen Jahres an, wenige Tage vor dem Tag der unschuldigen Kindlein. Wir wussten nicht, in was für ein Unternehmen wir uns stürzen. Der Brief hatte den einfachen, schlichten Satz mit drin: Wollen wir nicht zusammen einen Krimi schreiben? Und ich stieg sofort darauf ein.
Gab's da denn nicht auch, ich sag mal, politbürokratische Probleme?
Es gibt bei uns, wenn ein Schriftsteller eine Veröffentlichung an einen Verlag bietet, die Eigenverantwortung der Verlage. Und seit es diese Eigenverantwortung gibt, ist das Ganze natürlich auf die Schultern mehr oder weniger mutiger, mehr oder weniger bürokratischer Menschen auch gelegt. Wir hatten im Endeffekt Glück alle beide, dass der Mitteldeutsche Verlag den entsprechenden Mut zeigte. Absolut nicht mutig hat sich mein damaliger Verlag, der Verlag Das Neue Berlin, gezeigt. Es kam also dahin, dass man mich warnte, so ein Unternehmen zu starten und mir sogar mit Zollstrafen und Ähnlichem drohte.
Was hat denn dann den Anstoß gegeben, dass es doch geklappt hat?
Wir schrieben beide, sowohl Key und ich, an den stellvertretenden Kulturminister der DDR, Klaus Höpke. Und ich glaube schon, dass er einiges dafür getan hat, dass so ein Experiment, so ein Novum, ein erstes deutsches Buch von zwei Autoren geschrieben erscheinen konnte.
Gut, nun hatten Sie also irgendwann grünes Licht für Ihr Projekt. Wie verlief denn dann konkret die Zusammenarbeit immerhin doch über die Grenze hinweg zwischen Leipzig und West-Berlin?
Es ist ja eine Grenze, die sich jetzt nicht nur durch Grenzzäune auszeichnet, sondern nur um ein Beispiel zu nennen, zum Schreiben zwischen zwei Autoren braucht man ja Kommunikation, zum Beispiel über Telefon, zum Beispiel über Briefe. Zwei Beispiele dazu: ein Telefongespräch, das ich doch manchmal führen musste nach West-Berlin, das dauert eben seine 10 bis 24 Stunden oder es wird dann nachts um 12 gesagt, tut uns leid, obwohl das dringend ist, wir kommen da nicht durch. Während Key immer durchwählen konnte von West-Berlin. Ein anderes Beispiel, als das Buch ausgedruckt war, also die Druckfahnen zu uns kamen, Key hatte sie, da sagte der Rowohlt Verlag Hamburg, nun aber schnell, in 3 Tagen wollen wir anfangen. Ja, die Post war zu mir 16 Tage unterwegs.
Herr Mohr, wenn man einen Krimi in der DDR schreibt, hat man da auch eine Schere im Kopf? Gibt es da Tabus zu beachten?
Man hat natürlich seine speziellen Erfahrungen und sagt sich, oh Gott, wie wird die Institution das aufnehmen, was mache ich hier? Aber andererseits ist das ein Reiz für DDR-Schriftsteller. Ich muss dazu sagen, ich habe jahrzehntelang Kabarett gemacht, mache das selber noch solistisch ab und an. Und da weiß man ganz genau, was man sagt, wie weit man geht und was man da vorträgt.
Große Experimente haben Sie sich ja bei diesem ersten Projekt nicht geleistet. Ich sage mal ein bisschen salopp, der Kommissar in Ihrem Buch, der entspricht ja doch ziemlich dem herkömmlichen Klischee. Würden Sie das auch so sehen?
Ich sehe das überhaupt nicht so. Nennen Sie mir doch bitte den DDR-Krimi, in dem ein Hauptmann der Volkspolizei, Abteilung K, die Dienstwaffe zieht. In einer Eifersuchtsszene, den Krimi gibt es weder im Film, den gibt es weder im Buch. Und so werden einige Themen einfach angesprochen, wo Sie vielleicht wünschen, na, Sie müssten noch tiefgründiger behandelt werden. Aber schon das Ansprechen von Themen ist ein Schritt, um eine gewisse Pionierleistung zu bringen, um dann weiterzugehen.
Welche Themen wären denn das zum Beispiel?
Beispielsweise das Thema, was mit angerissen ist und das auch so im Buch in der DDR im nächsten Jahr erscheinen wird. So ein Thema wie diese Gruppe von Leuten, die seit Jahren an der Nikolaikirche in Leipzig demonstrieren.
Und die auch jetzt in diesen Tagen wieder Aufsehen erregt haben. Eine letzte Frage, Herr Mohr, gab und gibt es schon Reaktionen auf Ihr Buch?
Das Buch erfährt einen Vorabdruck schon in einer Zeitung, die im ganzen sächsischen Raum erscheint, dem Sächsischen Tageblatt. Und da hörte ich schon aus nächster Nähe, aus meiner Nachbarschaft, vom Tierarzt bis zur Barfrau, etwa die Reaktionen, die alle auf eins hinauslaufen. Mensch, seid ihr mutig, traut ihr euch was?
Die Frage des Mutes stellte sich für Horst Bosetzky in West-Berlin ziemlich ähnlich. Auch er verspürte bisweilen die Schere im Kopf.
Auch ich habe mir überlegt, was kannst du denn schreiben, was kannst du nicht schreiben? Was könnte die Damen und Herren in der DDR erzürnen und dort die deckungsgleiche Ausgabe des Buches unmöglich machen? Habe ich mir natürlich auch gedacht. Nun ist es so, dass ich eigentlich eine ganz erhebliche Zeit lang das Experiment DDR auch immer befürwortet habe. Das soll jetzt keine politische Aussage sein über das, was aus dem Experiment wirklich geworden ist, dass ich natürlich heute auch für in dieser Form sicherlich weithin gescheitert halte. Aber das ist schon wieder jetzt so eine Frage, nicht? Darf ich das jetzt sagen?
Key und Moore planen auch schon eine Fortsetzung. Das ist nicht zuletzt deshalb möglich, weil die Zusammenarbeit beim ersten Projekt auch aus der Sicht des Westautors ausgesprochen harmonisch verlief. Horst Posetzky.
Sie funktioniert sicherlich nur, wenn die beiden Menschen miteinander können. Wenn die berühmte Chemie stimmt, wenn sie die Arbeit, den Stil und das, die Art des anderen achten. Respekt voreinander. Und der eine darf sich nicht als Lektor des anderen verstehen, als Beckmesser, sondern jeder hat den Teil des Textes geschrieben, der in seinem Territorium angesiedelt ist. Also der Steffen hat die Ermittlertätigkeiten in der DDR beschrieben, mit den Spiel- und Tatorten, wenn man so will, Schwielosee, Ferrich, Potsdam und Leipzig. Und ich habe die Westberliner Szene beschrieben. Und dann haben wir natürlich die Texte ausgetauscht und kleine Korrekturen angebracht, auch manchmal Figuren, die dann von einer Welt in die andere überwechseln. Und dann musst du mal kurzfristig die andere sie betreuen. Das haben wir natürlich durchgesprochen, wie wir auch in einem Akt der Simulation am Tatort Schwielosee alles durchgespielt haben, der Steffen sich als Leiche ins Gras gelegt hat. Und dann, in dem Moment, wo der Text fertig war, ist natürlich dann sehr, sehr, wie gesagt, schonend mit dem anderen umgegangen worden.
So eine Geschichte, ein deutsch-deutscher Krimi, lag ja angesichts der politischen Entwicklung schon seit einiger Zeit in der Luft. Gab es bei der Konzeption dieses Projekts auch, ich sag mal, konjunkturelle Überlegungen?
Ja, natürlich. Auf dem hart umkämpften bundesdeutschen Krimimarkt muss man natürlich neue Farben hineinbringen. Und wir haben ja einige Moden, siehe Frauenkrimi, siehe Regionalkrimi, dann den eher komischen Krimi, dann den Krimi mit eher amerikanischen, hartgesottenen Privatdetektiven. All das sind so die Moden. Und da ist mir die Idee gekommen, nun auch mal mir was Neues auszudenken. Und da bin ich auf den deutsch-deutschen Krimi gekommen, was natürlich für einen Berliner, der jeden Tag, wenn er mit seinem Hund spazieren geht, an der Mauer vorbeikommt, etwas sehr Naheliegendes ist.
Schau nicht hin, schau nicht her, schau nur gerade an. Und was da noch kommt, mag dir nicht daran.
Schau nicht hin, schau nicht her. 1989 erschien der erste deutsch-deutsche Krimi, verfasst von Steffen Mohr und Horst Posetzky. Letzterer verstarb im September vergangenen Jahres. Sie hörten eine Würdigung in drei Teilen. Am kommenden Wochenende erwartet Sie die Wiederholung eines politischen Features. Es geht um die Invasion der Alliierten in Nordafrika während des Zweiten Weltkriegs. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende. Machen Sie's gut.